herzlich willkommen bei Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch. Heute ist der 31.10. Ich bin Ilonka und wir lesen weiter in unserer täglichen Bibellese. Die einzelnen Stellen gebe ich euch wie immer direkt vor der Bibellese an und ich wünsche euch ganz viel Freude und Segen beim Zuhören oder auch beim Mitlesen. Das zweite Buch Chronik, Kapitel 29, König Hiskia von Juda. Als Hiskia 25 Jahre alt war, wurde er König von Juda. Er regierte 29 Jahre lang in Jerusalem. Seine Mutter hieß Abia und war eine Tochter Sechajas. Wie sein Vater David tat Hiskia, was Jahwe gefiel. Noch im ersten Jahr seiner Regierung ließ er die Tore vom Haus Jahwes wieder öffnen und instand setzen. Dann ließ er die Priester und Leviten kommen. Sie sollten sich auf dem Ostplatz versammeln. Er sagte zu ihnen, hört zu, ihr Leviten, heiligt euch jetzt und heiligt auch das Haus Jahwes, des Gottes eurer Väter, und schafft das Abscheuliche aus dem Heiligtum hinaus. Unsere Vorfahren sind Jahwe untreu geworden und taten, was ihm missfiel. Sie haben ihn verlassen und seiner Wohnung den Rücken gekehrt. Dann haben sie die Tore der Vorhalle geschlossen, die Lampen ausgelöscht und dem Gott Israels im Heiligtum kein Räucheropfer und kein Brandopfer mehr gebracht. Darum ist Jahwes Zorn über Juda und Jerusalem gekommen, und er hat sie zu einem Gegenstand des Grauens gemacht, zum Entsetzen und zum Gespött, wie ihr mit eigenen Augen seht. Deshalb fielen unsere Väter dem Schwert zum Opfer, und unsere Frauen und Kinder kamen in Gefangenschaft. Ich habe nun vor, einen Bund mit Jahwe, dem Gott Israels, zu schließen, damit sein glühender Zorn von uns ablässt. Nun los, meine Söhne, verliert keine Zeit. Euch hat Jahwe doch erwählt, dass ihr als seine Diener vor ihm steht und ihm Räucheropfer bringt. Da machten sich die Leviten auf. Es waren Mahat ben Amasai und Joel ben Asaja von den Nachkommen Kehats, Kish ben Abdi und Asaja ben Jehalelel von den Nachkommen Meraris, Joach ben Simmer und Eden ben Joach von den Nachkommen Gershons. Von den Nachkommen Elizaphans waren es Shimri und Jehiel, von den Nachkommen Asafs Sechraja und Matanja. Von den Nachkommen Hemans waren es Jehiel und Shimi, von den Nachkommen Jedutuns Shemaja und Uziel. Sie riefen ihre Stammesbrüder zusammen und heiligten sich für ihren Dienst. Dann gingen sie der Anordnung des Königs und den Worten Jahwes entsprechend ins Haus Jahwes, um es zu reinigen. Die Priester betraten das Innere des Hauses und brachten alles Besudelte aus dem Tempel in den Vorhof hinaus, wo es die Leviten in Empfang nahmen, um es ins Kitron-Tal zu schaffen. Am 1. April begannen sie mit der Reinigung. Nach einer Woche kamen sie zu der Vorhalle Jahwes. Während der folgenden 8 Tage reinigten sie das Haus Jahwes und am 16. April waren sie fertig. Dann gingen sie zum König Hiskia und meldeten, wir haben das Haus Jahwes gereinigt, auch den Brandopferaltar und den Tisch für die geweihten Brote und alle dazugehörigen Gegenstände. Wir haben auch all die anderen Gegenstände wieder hergerichtet und geweiht, die König Ahas während seiner Herrschaft entweiht hatte, als er Jahwe untreu wurde. Sie stehen am Altar Jahwes bereit. Am nächsten Morgen rief Hiskia die führenden Männer der Stadt zu sich und ging mit ihnen zum Haus Jahwes hinauf. Man führte 7 Stiere, 7 Schafböcke, 7 Lämmer und 7 Ziegenböcke als Sündopfer für das Königshaus, das Heiligtum und für Juda mit. Der König befahl den Priestern, den Nachkommen Aarons, sie auf dem Altar Jahwes zu opfern. Man schlachtete die Rinder, die Priester nahmen das Blut in Empfang und sprengten es an den Altar. Ebenso taten sie es bei den Schafböcken und den Lämmern. Dann brachten sie die Ziegenböcke für das Sündopfer vor den König und die ganze Versammlung. Diese legten ihre Hände auf die Opfertiere. Dann schlachteten die Priester die Böcke und sprengten ihr Blut als Sündopfer an den Altar, um für ganz Israel Sühne zu erwirken. Denn der König hatte das Brand- und das Sündopfer für ganz Israel angeordnet. Er hatte auch die Leviten mit Zimbeln und Harfen und Lauten wieder im Haus Jahwes eingesetzt. So war es von König David angeordnet worden, nach dem Befehl Jahwes, der ihm durch seinen Seher Gad und den Propheten Nathan übermittelt worden war. Die Leviten standen also mit den Instrumenten Davids bereit und die Priester mit den Trompeten. Als Hiskia befahl, das Brandopfer auf den Altar zu opfern, begann der Gesang für Jahwe unter Begleitung der Instrumente des Königs David und der Trompeten. Die ganze Versammlung warf sich nieder, während der Gesang ertönte und die Trompeten schmetterten. Das Ganze dauerte bis zum Abschluss des Opfers. Nach der Opferung knieten sich der König und alle, die bei ihm waren, nieder und beteten an. Dann forderte König Hiskia mit den Oberen die Leviten auf, Jahwe mit den Worten Davids und des Sehers Asafs Loblieder zu singen. Sie taten das mit Freude. Dann verneigten sie sich und beteten an. Hiskia sagte zu den Versammelten, »Nun habt ihr euch Jahwe geweiht. Kommt jetzt und bringt eure Schlacht- und Freudenopfer zum Haus Jahwes.« Die Versammelten brachten ihre Opfer herbei und manche gaben freiwillig noch Brandopfer hinzu. Auf diese Weise kamen 70 Rinder, 100 Schafböcke und 200 Schafe als Brandopfer für Jahwe zusammen. Die Weihgaben beliefen sich auf 600 Rinder und 3000 Schafe. Es waren aber zu wenig Priester da, um alle Brandopfer enthäuten zu können. Deshalb wurden sie von ihren Stammesbrüdern, den Leviten, unterstützt, bis die Arbeit geschafft war und sich genügend Priester geheiligt hatten. Die Leviten hatten sich nämlich eifriger um ihre Heiligung bemüht als die Priester. Außerdem war die Zahl der Brandopfer und die dazugehörenden Trankopfer, die neben den Fettstücken der Freudenopfer dargebracht werden mussten, sehr hoch. So wurde der Dienst im Haus Jahwes wiederhergestellt. Hiskia und das ganze Volk freuten sich über das, was Gott ihnen auf diese Weise geschenkt hatte, denn die Sache war sehr rasch vor sich gegangen. Daniel 9. Daniels Gebet und Botschaft. Im ersten Jahr, nachdem der Meder Darius, der Sohn des Ahasveros, über das Reich der Chaldäer zum König eingesetzt worden war, in seinem ersten Regierungsjahr forschte ich, Daniel, in den Schriftrollen nach der Zahl der Jahre, die Jerusalem nach dem Wort Jahwes an den Propheten Jeremia in Trümmern liegen sollte. Es waren 70. Ich wandte mein Gesicht zu Gott, dem Herrn, um zu ihm zu beten und ihn anzuflehen. Dabei fastete ich, hatte den Trauersack angezogen und saß in der Asche. Ich betete zu Jahwe, meinem Gott, und bekannte, »Ach Herr, du großer und furchterregender Gott! In unerschütterlicher Treue stehst du zu deinem Bund mit denen, die dich lieben und deine Gebote halten. Doch wir haben gesündigt. Wir haben uns an dir vergangen und gottlos gehandelt. Wir haben uns aufgelehnt und sind abgewichen von deinem Gebot und Gesetz. Wir haben auch nicht auf die Warnungen deiner Propheten gehört, die in deinem Auftrag zu unseren Königen, Fürsten und Vätern und zum ganzen Volk geredet haben. Du, Herr, bist im Recht, und wir stehen heute beschämt vor dir, wir alle, die Männer von Juda und die Bewohner von Jerusalem und alle Israeliten, ob sie in der Nähe oder in der Ferne sind, alle, die du wegen ihres Treuebruchs vertrieben und unter die Völker zerstreut hast. Jahwe, es muss uns die Schamröte ins Gesicht treiben, unseren Königen, Fürsten und Vätern, weil wir alle gegen dich gesündigt haben. Doch beim Herrn, unserem Gott, ist Erbarmen und Vergebung. Denn gegen ihn haben wir uns aufgelehnt. Wir haben nicht auf die Stimme von Jahwe, unserem Gott, gehört. Wir haben seine Befehle nicht befolgt, die er uns durch seine Diener vorgelegt hat, durch die Propheten. Ganz Israel hat deine Weisungen missachtet und deine Worte in den Wind geschlagen. Und so hat uns der Fluch getroffen, mit dem im Gesetz deines Dieners Mose jeder bedroht wird, der gegen dich sündigt. Gott hat seine Drohungen wahrgemacht, die er gegen uns ausgesprochen hatte und gegen die, die uns regierten. Er werde so schweres Unheil über uns bringen, dass es auf der ganzen Welt seinesgleichen sucht, wie es jetzt in Jerusalem geschehen ist. Im Gesetz des Mose stand schon alles geschrieben, was nun als Unheil über uns gekommen ist. Und wir haben Jahwe, unseren Gott, nicht zur Gnade bewegt, indem wir von unserer Sünde umgekehrt wären und uns nach deiner Wahrheit gerichtet hätten. So hat Jahwe das Unheil absichtlich über uns hereinbrechen lassen, Denn Jahwe, unser Gott, ist gerecht in allem, was er tut. Aber wir haben nicht auf ihn gehört. Aber du, Herr, unser Gott, bist es doch, der sein Volk aus Ägypten geführt und sich dadurch bis heute einen Namen gemacht hat. Ja, wir haben gesündigt, wir sind gottlos gewesen. Herr, lass doch nach all den Beweisen deiner Gerechtigkeit deinen grimmigen Zorn nicht länger über deiner Stadt Jerusalem und dem Berg deines Heiligtums wüten. Denn wegen unserer Sünden und der Schuld unserer Väter sind Jerusalem und dein Volk zum Gespött aller Nachbarn geworden. Unser Gott, höre doch jetzt auf das Flehen deines Dieners und lass dein Gesicht wieder leuchten über deinem verwüsteten Heiligtum. Um deinetwillen, Herr. Mein Gott, neige doch dein Ohr und höre. Öffne deine Augen und schau dir die Verwüstung an und die Stadt, die nach deinem Namen genannt ist. Nicht im Vertrauen auf unsere Gerechtigkeit bringen wir unser Flehen vor dich, sondern im Vertrauen auf dein großes Erbarmen. Herr, höre. Herr, vergib. Herr, zögere nicht und greif ein. Lass uns nicht länger warten. Tu es um deinetwillen, mein Gott, denn deine Stadt und dein Volk sind doch nach deinem Namen genannt. Während ich noch redete und betete und meine Sünde und die Sünde meines Volkes Israel bekannte und mein demütiges Gebet für Gottes heiligen Berg vor Jahwe, meinen Gott, brachte, während ich also noch beim Beten war, erreichte mich wie im raschen Flug der Mann Gabriel, den ich vorher in der Vision gesehen hatte. Es war zur Zeit des Abendopfers. Er öffnete mir das Verständnis. Daniel, sagte er, ich bin jetzt losgezogen, um dir klare Einsicht zu geben. Schon zu Beginn deines Gebets erging ein Wort Gottes. So bin ich nun gekommen, es dir mitzuteilen, denn du genießt hohes Ansehen. Gib Acht auf das, was ich zu dir zu sagen habe, damit du die Vision verstehst. 70 Jahrwochen müssen für dein Volk und die heilige Stadt vergehen, bis der Aufruhr gegen Gott zum Abschluss gebracht, die Macht der Sünde gebrochen und die Schuld gesühnt ist, bis eine ewige Gerechtigkeit herbeigeführt, die Prophetie endgültig bestätigt und der Höchstheilige gesalbt ist. Du musst Folgendes wissen und verstehen. Vom Erlass des Befehls zum Wiederaufbau Jerusalems bis zu einem Gesalbten, einem Fürsten, vergehen 7 Jahrwochen. 62 Jahrwochen lang wird es dann als wiederaufgebaute und befestigte Stadt bestehen bleiben, auch wenn es schwere Zeiten erleben muss. Aber nach den 62 Jahrwochen wird ein Gesalbter die Todesstrafe erleiden, aber nicht für sich. Dann wird das Volk eines kommenden Fürsten die Stadt und das Heiligtum zerstören. Das wird wie eine Überflutung sein, und bis zum Ende wird es Krieg und Verwüstungen geben, wie Gott es beschlossen hat. Für eine Jahrwoche wird der Fürst einen starken Bund mit den vielen schließen, doch in der Mitte der Jahrwoche wird er die Schlacht und Speisopfer aufhören lassen. Dazu wird er das Heiligtum verwüsten, indem er ein Gräuelbild dort aufstellt. Schließlich wird die beschlossene Vernichtung auch ihn selbst treffen. Dazu noch ein paar Anmerkungen. Der Wiederaufbau Jerusalems muss in der Zeit Nehemias datiert werden. Da wurde der Wiederaufbau der Stadt vollendet. Wenn man dann von dort aus die 62 Jahrwochen, also 434 Jahre, ansetzt, kommt man etwa in das Geburtsjahr von Jesus Christus. Jesus hat natürlich bei der Kreuzigung die Todesstrafe erlitten und das nicht für sich selbst. Die Zerstörung Jerusalems kam später durch Titus, der später selbst Kaiser wurde. Die 7. Jahrwoche wird mit verschiedenen Daten in Verbindung gebracht. Sie könnte sich auf die Zeit vom Beginn des Wirkens von Christus, 27 nach Christus, bis zum Beginn der Mission, 34 nach Christus, erstrecken. Oder auch auf die Zeit des jüdisch-römischen Krieges oder auch auf das Auftreten des Antichristus am Ende der Zeit. Dass die Speisopfer aufhören, das konnte sich sowohl auf die Kreuzigung von Christus im Jahr 30 nach Christus beziehen, denn danach waren die Opfer im Tempel eigentlich sinnlos, als auch auf die Zerstörung Jerusalems und des Tempels. Danach haben die Opfer auf jeden Fall endgültig aufgehört. Und Jesus spielt auch darauf an, dass ein Gräuelbild im Tempel aufgestellt wird. Das lesen wir Matthäus 24, Vers 15 und Markus 13, Vers 14. Die Apostelgeschichte Kapitel 16, die Verse 16 bis 40. Als wir einmal auf dem Weg zu der Gebetsstätte waren, begegnete uns eine Sklavin. Sie war von einem Wahrsagegeist besessen und brachte ihren Besitzern viel Geld mit Wahrsagen ein. Die Frau lief dem Paulus und uns hinterher und schrie: "Diese Leute sind Sklaven des höchsten Gottes. Sie können euch den Weg zur Rettung zeigen." So ging das viele Tage, bis Paulus es nicht mehr ertragen konnte. Er drehte sich um und sagte zu dem Geist: "Im Namen von Jesus Christus befehle ich dir, verlass diese Frau." Im gleichen Augenblick fuhr der Wahrsagegeist von ihr aus. Im Gefängnis. Als die Besitzer der Sklavin begriffen, dass damit auch ihre Hoffnung auf Gewinn ausgefahren war, packten sie Paulus und Silas und schleppten sie auf den Marktplatz, wo die Behörde ihren Sitz hatte. Sie führten sie den Stadtobersten vor und sagten: "Diese Juden hier bringen unsere ganze Stadt in Aufruhr. Sie wollen Sitten einführen, die wir als römische Bürger keinesfalls annehmen dürfen." Als dann die aufgebrachte Menschenmenge ebenfalls ihre Bestrafung verlangte, ließen die Stadtobersten Paulus und Silas die Kleidung vom Leib reißen und befahlen, sie mit Stöcken zu schlagen. Nachdem man ihnen viele Schläge verabreicht hatte, ließen die Obersten sie ins Gefängnis schaffen und befahlen dem Aufseher, sie sicher zu verwahren. Auf diesen Befehl hin sperrte er beide in die innerste Zelle und schloss ihre Füße in den Block. Eine doppelte Befreiung. Es war gegen Mitternacht, als Paulus und Silas beteten und Gott mit Lobliedern priesen. Die anderen Gefangenen hörten zu. Plötzlich bebte die Erde so heftig, dass selbst die Grundmauern des Gefängnisses erschüttert wurden. Gleichzeitig sprangen alle Türen auf und von allen Gefangenen fielen die Ketten ab. Der Gefängnisaufseher fuhr aus dem Schlaf hoch. Und als er die Türen des Gefängnisses offen sah, zog er sein Schwert und wollte sich töten, denn er dachte, die Gefangenen wären entflohen. Aber Paulus rief so laut er konnte: "Tu dir nichts an, wir sind alle noch hier." Da forderte der Aufseher Licht, stürzte ins Gefängnis und warf sich zitternd vor Paulus und Silas zu Boden. Dann führte er sie heraus und fragte: "Ihr Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden?" Sie sagten: "Glaube an Jesus, den Herrn. Dann wirst du gerettet und deine Familie mit dir." Anschließend erklärten sie ihm und allen, die in seinem Haus lebten, die Botschaft des Herrn. Der Gefängnisaufseher nahm Paulus und Silas noch in derselben Nachtstunde zu sich und wusch ihnen die blutigen Striemen ab. Dann ließ er sich mit allen, die in seinem Haus lebten, taufen. Anschließend führte er die beiden in sein Haus hinauf und ließ ihnen den Tisch decken. Er und alle, die zu ihm gehörten, waren überglücklich, dass sie zum Glauben an Gott gefunden hatten. Die Entschuldigung der Richter. Als es Tag geworden war, schickten die Stadtobersten die Gerichtsdiener mit der Weisung zum Gefängnisaufseher, die beiden Männer zu entlassen. Der Aufseher berichtete es Paulus: "Die Stadtobersten haben eben befohlen, euch freizulassen. Verlasst also das Gefängnis und zieht im Frieden Gottes weiter." Doch Paulus sagte den Gerichtsdienern: "Erst haben sie uns ohne richterliches Urteil öffentlich auspeitschen lassen, obwohl wir doch römische Bürger sind. Dann haben sie uns ins Gefängnis geworfen und jetzt wollen sie uns heimlich abschieben? Das kommt nicht in Frage. Sie sollen persönlich herkommen und uns freilassen." Eine Anmerkung: Ein römischer Bürger hatte Anrecht auf ein besonderes Rechtsverfahren. Er war gegen die Willkür der Provinzbehörden in mancher Hinsicht geschützt und konnte an den Kaiser als obersten Richter appellieren. Das Auspeitschen eines römischen Bürgers galt als ein Verbrechen, das mit dem Tod bestraft wurde. Weiter im Text. Die Gerichtsdiener meldeten den Stadtobersten, was Paulus gesagt hatte. Die bekamen es mit der Angst zu tun, als sie hörten, dass Paulus und Silas das römische Bürgerrecht besaßen. Sie kamen persönlich und entschuldigten sich für das Geschehene. Dann führten sie beide aus dem Gefängnis und baten sie, die Stadt zu verlassen. Vom Gefängnis aus gingen sie zunächst zum Haus der Lydia. Dort trafen sie sich mit den Geschwistern und machten ihnen Mut. Dann verließen sie die Stadt. Das war der heutige Bibeltext. Und damit wünsche ich euch einen ganz gesegneten Tag. Wenn ihr wollt, dann hört auch morgen wieder rein. Wir lesen weiter. Bis dann. Tschüss.